Ja, wir lesen jetzt die Lehrrede von Magandhya in Majjhima Nikaya, der mittleren Sammlung. Diese Lehrrede, wir haben schon einige Abschnitte schon gelesen und wir haben auch versucht, eigentlich diese inhaltlich zu verstehen. Heute auch die Leute denken, dass der Buddhismus ist eigentlich nicht mit dem Leben verbunden ist. Und sie denken, es ist ein so ein lebensfremdes Religion oder lebensfremde Lehre. Und auch die Buddhisten denken, dass der Buddhismus nur, wir können nur dann die Lehre des Buddha richtig verwirklichen, wenn wir alles aufgeben und irgendwo alleine und Dharma praktizieren. Ist auch richtig. Aber damit sagen wir nicht, dass die Laien, die schon zu Hause leben, Dharma nicht praktizieren können. Die können schon da Dharma praktizieren. Es ist schon schwer, weil sie so viele weltliche Verpflichtungen haben. Und so hat auch die Magandhya gedacht, dass der Buddha eigentlich ein Gegner von dem weltlichen Leben ist. Buddha war nie irgendwie ein Gegner jemanden oder etwas. Er war kein Gegner. Und das bedeutet nicht, dass er für diese Dinge gesprochen hat. Weder für noch gegen. Er hat versucht zu erklären, wie die Dinge wirklich sind. Und Wirklichkeit hat keine Verbindung mit für oder gegen. Wirklichkeit ist von den beiden befreit. Ist auch nicht für, auch nicht dagegen. Und das soll man schon verstehen. Die Lehre des Buddha redet nie etwas für etwas, auch nicht dagegen. Und manche Leute denken, auch der Nyanaponika Mahathera schreibt da einmal, viele Leute denken, der Buddha hat nur die dunkle Seite des Lebens erklärt. Er hat nicht das Licht gesehen, weltlicher Welt. Natürlich, es gibt kein Licht in der weltlichen Welt. Es gibt keine. Die Menschen haben schon sehr lange, sogar der Bodhisattva vor der Erleuchtung, Buddha hat auch das gesucht eigentlich, wo das Licht ist in der weltlichen Welt. Er hat das nicht gesehen. Deshalb wollte er eigentlich alles aufgeben und von Haus in die Hauslosigkeit gehen und dann sich bemühen, das Licht im Loslassen finden kann. Er hat schon das Licht im Loslassen hat er schon gefunden. Und dann ist eigentlich, so ist auch diese Lehrrede erklärt. Buddha sagt, dass er Wirklichkeit sehr viele Dinge in seinem Leben erlebt hat. Und damit sagt er nicht, ich war dagegen für diese Dinge. Er hat nur gesehen, ich habe gesehen, dass die nicht sinnvoll ist, diese Dinge. Es gab keinen Sinn. Ich habe alles getan. Alles getan. Und so ein angenehmes Leben gehabt. Alles, was ich haben sollte, habe ich gehabt. Aber am Ende habe ich es gesehen, das war alles eigentlich sinnlos, keine Bedeutung. Und es war alles leer. Das heißt, mit der Sinnlosigkeit verbundene Leerheit. Habe ich es überall gesehen. Und dann ist das mit der Sinnlosigkeit verbundene Leerheit ist sehr schmerzhaft. Es ist nicht irgendein Glückliches. Und da hat er gesagt, da hat er gedacht, ich muss das aber etwas sehen, so eine Leerheit, aber mit Sinn, mit einem Guten verbunden ist, mit der Positiven. Ich sage nur, der Sprache ist positiv. Und das heißt, dass der Geist nicht leidet. Das heißt, und ohne Leiden existieren das Leerheit. Da gibt es keine, diese Leerheit gibt es kein Dukkha. Auch kein, wenn wir dann Gegenteil sehen, dass Dukkha ist eine Sukha, das heißt Freude, sagt der Buddha, auch gibt es nicht. Diese Leerheit ist frei von dann Glück und Freude, was wir Glück und Freude bezeichnen. Und es ist eigentlich unbeschreibbare Leerheit. Diese Leerheit kann man nicht beschreiben. Es ist etwas zu erleben, aber nicht zu beschreiben. Und so erklärt der Buddha alles in diesen Lehrreden, was der Magandhya ist, eine falsche Vorstellung, falsche Idee gehabt. Der Buddha Gautama ist nicht irgendjemand wirklich, dass sich der weltliche Leben richtig gesehen hat. Und er kritisiert. Sinnesfreude wollte er nicht. Und deshalb ist dann Gespräch gehabt eigentlich. Er wollte den Buddha sogar nicht sehen. Nicht nur den Buddha sehen, er wollte nicht sein für ihn hergerichteten Bett nicht sehen. Wollte er nicht sehen. Er hat nur das Bett gesehen und hat gesagt, nein, da will ich nicht sehen, ich gehe weg. Und er ist auch weggegangen. Aber der Buddha hat immer dann Anziehungskraft. Es ist unglaubliche Anziehungskraft, hat er. Diese Anziehungskraft entstanden, weil er rein war. Aus der Reinheit entstandene Anziehungskraft. Und deshalb, obwohl die Menschen den Buddha abgelehnt haben, die Leute, bevor sie abgelehnt haben, haben den Buddha genau und auch sehr gerne angeschaut. Und diesen Anblick, den sie gesehen haben, haben sie schon Freude gehabt. Magandhya hat schon gehört von Buddha. Nicht nur dann einfach schlechte Dinge, wie er gedacht hat. Er hat auch dann gute Dinge von Buddha gehört oder über den Buddha. Und dann, er hat den Buddha abgelehnt, er wollte nicht sehen, er ging weg. Und dann, diesem Gespräch, was wir gelesen haben, hat der Buddha hat das schon gehört. Sein Freund und der Magandhya. Er ging weg und dank dieser Bühne kommt der Buddha dann. Einer geht weg, kommt der Buddha rein. Und dann ist der Buddha fragt ihn, warum habt ihr oder was habt ihr gesprochen? Dein Freund Magandhya hat schon etwas gesagt. Staunend hat er den Freund angeschaut. Wie könnte der Erhabene das wissen? Und dann in diesem Moment kam eigentlich der Freund Magandhya. Und dann beginnt ein Gespräch. Und dann Buddha fragt direkt, Magandhya, du denkst vielleicht, dass ich die Dinge so erklärt habe, weil ich gar keine Erfahrung habe. So sollst du nicht denken. Und wenn jemand sagt, Luxus habe ich gehabt, so Luxus hast du nie gehabt, wie was ich gehabt habe. So ein schönes Leben habe ich gehabt. Du hast nie, du brauchst noch, dieses Leben zu kriegen, brauchst du noch viel, viel erlebt haben. Aber ich habe das alles erlebt. Und dann so sagt der Buddha bis zum Ende. Und aber am Ende, sehr langsam, erkennt der Magan dir, warum der Buddha das gesagt hat. Buddha sagt, einmal in einer Stelle sagt der Buddha, O Mönch, sage ich euch, unheilsame Dinge sollt ihr vermeiden. Wenn, O Mönch, irgendein ganz, ganz winziges in Unheilsamen positiv gesehen habe, würde ich nie sagen, dass ich das Unheilsame nicht tun sollte. Ich sehe, O Mönch, gar keine, nicht sehe ich im Unheilsamen etwas Positives. Deshalb sage ich, O Mönch, ihr sollt das vermeiden. Deshalb sage ich euch, Unheilsame, einfach sollt ihr das beseitigen, überwinden. Weil in Unheilsamen gibt es kein Positives, da gibt es nur Negatives. Und so sagte Buddha, das ist dann Gespräch, ist das, alles ist da, und dann, wie weit haben wir das gelesen, weiß ich nicht.
Wir haben soweit gelesen, wie er die weltlichen Freuden verglichen hat mit einer, also hier steht Leprakranke, aber du hast gesagt, dass eigentlich eine Hautkrankheit gemeint ist. Ja. Da hat er das verglichen, wie ein Hautkranker mit Blasen und Wunden sich an den brennenden Holzkohlen versucht, Erleichterung zu verschaffen, bis dann ein Arzt kommt und ihm die Medizin gibt. Also diese Holzkohle ist praktisch vergleichbar mit den Sinnesfreuden. Und man versucht, seinen Schmerz zu lindern, aber die eigentliche höhere Medizin ist dann eigentlich Buddhas Weg zu den höheren Freuden, abseits von den Sinnesvergnügen. Und da haben wir eben, das ist so, da wo wir dann das Letzte, was wir gelesen haben. Und das geht dann auch weiter mit diesem Vergleich. Und das wäre dann das Nächste.
Da kannst du lesen, den Vergleich dann. Mhm.
Angenommen, Magandhya, es gebe einen Leprakranken mit Wunden und Blasen an den Gliedern, der von Würmern zerfressen, mit den Fingernägeln den Schorf von seinen wunden Stellen kratzte und seinen Körper zur Erleichterung über eine Grube mit brennenden Holzkohle einbrannte. Dann würden seine Freunde und Gefährten, seine Angehörigen und Verwandten einen Arzt herbeischaffen, um ihn zu behandeln. Der Arzt würde Medizin für ihn zubereiten und mit Hilfe dieser Medizin würde der Mann von der Lepra geheilt und er würde gesund und glücklich sein, unabhängig sein eigener Herr in der Lage zu gehen, wohin es ihm beliebt. Dann würden ihn zwei starke Männer an den Armen packen und in Richtung einer Grube mit brennender Holzkohle schleppen. Was meinst du, Magandhya? Würde dieser Mann seinen Körper drehen und winden? Ja, Meister Gautama, warum ist das so? Weil die Berührung jenes Feuers in der Tat schmerzhaft ist. Heiß und sengend. Was meinst du, Magandhya? Ist die Berührung jenes Feuers nur jetzt schmerzhaft, heiß und sengend, oder war die Berührung jenes Feuers auch früher schon schmerzhaft, heiß und sengend? Meister Gautama, die Berührung jenes Feuers ist schmerzhaft, heiß und sengend, und sie war auch früher schon schmerzhaft, heiß und sengend. Denn als jener Mann ein Leprakranker war, mit Wunden und Blasen an den Gliedern, der von Würmern zerfressen, mit den Fingernägeln den Schorf von seinen wunden Stellen kratzte, waren seine Sinne beeinträchtigt. Daher, obwohl die Berührung des Feuers in Wirklichkeit schmerzhaft war, nahm er sie fälschlicherweise als angenehm wahr.
Ja, das ist dumm. Der Buddha fragt ihn, es ist so ganz, ganz so einfach eine Frage gestellt. Wenn jemand wirklich solche Krankheiten gehabt und was gelitten und dann gesund geworden und dann zwei Männer kommen zu ihm, dann war der vorher hat er immer mal so ein Hautkranker ins Feuer und alles war so angenehm, warmes Wasser war angenehm, Feuer war da angenehm und aber gewisse Zeit und jetzt, bisher ja Medizin genommen, alles gesund geworden. Und das ist genauso früher. Menschen so viele Sinnenlust gehabt. Und sie haben immer dann, ist dann ihre Freude zu erwecken, haben sie dann auch mit den Augen verbundene Feuer, mit den Ohren verbundene Feuer und dann auch dann Zunge verbundene Feuer, auch den Haut verbundene Feuer, mit dem Geist verbundene Feuer. Sie waren das immer der verbunden. Sie haben immer gedacht, oh, dieses Feuer ist angenehm. Dieses Feuer ist angenehm. Und dann, es ist so, irgendwie dann haben sie, dieser Kranke ist gesund geworden. Und jemand kommt dann zu ihm, will er dieser Menschen dann sagen, ja, da ist das Feuer, wir bringen dich so in das Feuer. Und dann sagt er, ob der will das. Sagt nein, obwohl die Menschen so kräftige zwei Männer kommt und beide Händen halten und dann er will das dorthin bringen, er wird dann zurückhalten. Nein, ich will nicht dorthin gehen, ich will nicht. So sagen, er kommt dann, er dreht dann zurück, dass er will nicht dorthin gehen. Und dann sagt der Buddha fragt, was denkst du, Magandhya? Ist das jetzt, weil er gesund ist, sieht er, der Feuer unangenehm ist? Oder hat er auch das vorher gesehen? Das Feuer bleibt immer dann gleich. Feuer ist immer heiß. Und damals hat er eigentlich und er hat das eigentlich falsch wahrgenommen. Das ist das, was der Wolfgang vorgestern gefragt hat. Er hat dann Vipallasa gehabt. Verkehrte Wahrnehmung gehabt. Er hat gedacht, oh, Feuer ist in diesem Moment, ist es angenehm. Und die Hitze oder Wärme des Feuers hat er nicht gesehen. Warum? Weil er in Haut krank war. Haut war krank, deshalb hat er der Wirklichkeit gemäß der Feuer nicht gesehen. Und so ist auch dann, deshalb hat er immer gedacht, wenn ich ins Feuer gehe, oh, das ist angenehm, das möchte ich haben. Und so ist das Sinnenlust. Sinnenlust zu befriedigen, hat er immer einfach dann Feuer gesucht. Ja? So ist das dann die Menschen mit der weltlichen Welt, die Menschen innere Sinne Sinnenlust oder Feuer zu löschen, haben sie immer dann irgendwie noch andere zu Feuer gesucht. Und mit Feuer und Feuer. Sie haben das nie irgendwie eine Lösung gefunden. Und dann waren sie nur mit Feuer eine Feuerbegegnung. Und so sagte ja, dieser Vipallasa hat das falsche Wahrnehmung, verkehrte Wahrnehmung. Und deshalb hat er so damals so gedacht. Ja. Weiter, das haben wir bis dahin gelesen, ja.
Ja. Ebenso Magandhya war die Berührung von Sinnesvergnügen in der Vergangenheit schmerzhaft, heiß und zengend. In der Zukunft wird die Berührung von Sinnesvergnügen schmerzhaft, heiß und zengend sein. Und jetzt in der Gegenwart ist die Berührung von Sinnesvergnügen schmerzhaft, heiß und zengend. Aber diese Wesen, die nicht frei von Begehren nach Sinnesvergnügen sind, die von Begehren nach Sinnesvergnügen verzerrt werden, die vor Fieber nach Sinnesvergnügen brennen, haben Sinne, die beeinträchtigt sind. Daher, obwohl die Berührung der Sinnesvergnügen in Wirklichkeit schmerzhaft ist, nehmen sie es fälschlicherweise als angenehm wahr.
Ja, das ist dann... das sagt der Buddha, das solche Feuer, die mit der Sinnenlust verbundene Feuer, in der Vergangenheit war eigentlich, dass so, das sagt das, das Wort übersetztweise ist das Parilaha. Parilaha heißt, immer Jammer entsteht dann, Kummer entsteht. Das erzeugt immer Parilaha. Parilaha heißt, dass die Menschen so, wenn jemand gestorben ist, so weinen. Oh, meine Mutter ist gestorben und so. Das heißt Parilaha. Ja. Und das so, nicht jammern, wie heißt das? So, parilachen. Der Mensch immer mit der Schmerzen entstandenes Weinen oder laut reden, das heißt parilachen. Und die Menschen dann, wenn sie irgendwie diese Feuer berühren, am Ende entsteht diese Parilaha. Und wenn der Vergangenheit, auch das ist dann Gegenwart, auch Zukunft auch so. Niemand ist eigentlich ohne dieser Sinnenlust beendet. Sinnenlust hat immer mit dieser Parilaha beendet. Ja. Kummer, Jammer, Verzweiflung, Klage oder so. Ja. So entstanden alles. Und niemand kann dieses irgendwann mit Freude beenden. Ja. Sinnenlust mit den Feuer verbundener Sinnenlust kann nie ohne Parilaha beenden. Beendet immer dann mit dem Parilaha, sagt es. Ja. Parilaha. Ja. Ja, da kann weiterlesen.
Angenommen, Magandhya, es gebe einen Leprakranken mit Wunden und Blasen an den Gliedern, der von Würmern zerfressen, mit den Fingernägeln den Schorf von seinen wunden Stellen kratzte und seinen Körper zur Erleichterung über einer Grube mit brennender Holzkohle einbrannte. Je mehr er den Schorf abkratzt und seinen Körper einbrennt, desto fauler, übelriechender und stärker infiziert würden seine wunden Stellen werden. Und doch würde er ein gewisses Maß an Befriedigung und Vergnügen daran finden, seine wunden Stellen zu kratzen. Ebenso, Magandhya, schwelgen Wesen, die nicht frei von Sinnesbegierde sind, die vom Begehren nach Sinnesvergnügen verzehrt werden, die vor Fieber nach Sinnesvergnügen brennen, dennoch in Sinnesvergnügen. Je mehr solche Wesen in Sinnesvergnügen schwelgen, desto mehr wächst ihr Begehren nach Sinnesvergnügen an und desto mehr werden sie von ihrem Fieber nach Sinnesvergnügen verbrannt. Und doch finden sie ein gewisses Maß an Befriedigung und Vergnügen, bedingt durch die 5 Stränge sinnlichen Vergnügens.
Ja. Ja, das ist jetzt so, wenn deine Haut krank, wenn da mit Kratzen, dass ist so eine Freude entsteht. Das ist so. Es ist auch so. Wenn das Sinnenlust ein bisschen kratzen, dann ist Freude. Ja. Aber wenn jemand länger kratzen, dann kommt der Blut raus. Ja. Das heißt, das Schmerzen wird immer mehr und mehr. Ja. Und aber der Anfang, es ist schon manche Leute Wirklichkeit ein bisschen kratzen und weggehen. Und sie werden nie lernen. Manche aber bis zum Ende. Dann ist am Ende, sie werden so ein Leiden erleben. Ja, sinnenlos. Und das manche Leute sind schon sehr schlau. Ein bisschen kratzen und weglaufen. Und dann, sie müssen lange leiden Wirklichkeit. Wenn jemand das ist dann, manche Leute wirklich so lange dabei bleiben. Und sie werden nicht lernen, aber bleiben dabei. Am Ende sehr lange gelitten. Und ich glaube, wenn jemand so lange dabei ist, wenn jemand wirklich richtig dann beobachten kann, diese Menschen können nicht schnell der Adina was, dass sie die Wirkungen richtig erkennen. Und manche ist eigentlich immer die Dinge, die als Kostprobe nehmen. Und diese Menschen verstehen das nicht so schnell. Und das ist genauso, wie das sagt, wenn jemand einer, es ist in Sri Lanka sagt, wenn jemand eine saure Mango isst und dann einfach beißen und wegschmeißen und dann er kann nicht richtig erkennen, wie sauer ist dieser Mango. Und dann fängt an Nächte. Und Nächte. Irgendwann wird dann, wie sagt man, der Zehner einschlafen tagen, ja, in Sri Lanka sagt. Ist nicht mehr benutzbar wieder. Ja, aber was ist das genau so? Und wenn jemand aber einmal erkannt hat, erst ein bisschen weiß er, das ist sauber, sauber tötet der Zähne und dann wird er das nicht mehr essen. Aber sie tun nicht das so weit, einfach sauber, ganz kurz merken, Zähne ein bisschen dann wegschmeißen. Und so, deshalb ist dann, wenn irgendwann die Zähne richtig das erlebt hat, diesen Sauer, dann werden sie nicht mehr oder nachdenken, soll ich das tun oder nicht tun. Aber manche ist eigentlich so lange dieser Stumpf, oder wie heißt das, dann heißt die Zähne, bleiben und sie essen keine Mango mehr. Aber wenn das wieder weg ist, dann fangen sie wieder, saure Mango zu essen. So sagt in Sri Lanka, sagt die Menschen, wie die tun, ja, wie das tun. Und so ist auch dann der Menschentag, wenn der Kratzen da ist, Freude haben. So ist eigentlich, diese Menschen suchen niemand. Aber wenn jemand wirklich das Sinnesfreude richtig ergründen, richtig anschauen, wie das wirklich ist, das ist da, dafür brauchen, das erklärt auch dann hier, dafür braucht eigentlich einige Dinge. Das Wichtige ist eigentlich den richtigen Dhamma. Ohne richtige Dhamma, wir können schon viel lesen, viel diskutieren. Wenn wir eine richtige Lehre haben, da können wir nicht weitergehen. Deshalb auch der Vertrauen entstandene, die Erkenntnis ist sehr, sehr wichtig. Aus der Vertrauen entstanden, nicht mit Glaube entstanden. Das braucht man nicht, das ist nicht. Aber Vertrauen, das ist so. Mit meinem Leben, wenn ich das, es ist genug, meine solche Dinge zu ergründen. Brauchen wir nicht so viele, nicht so große Dhamma-Wirklichkeit. Natürlich, der Lehrer des Buddha hilft dann. Wir haben genug unser Leben genug Meditationsobjekte, diese zu verwirklichen. Das heißt, was wir erlebt haben in unserem Leben, mit der Sinnesfreude verbundene Leiden, es ist genug. Es ist genug. Augen und Sehen, wir haben auch diesen genug gelitten. Ohren von Hören. Man soll nicht sagen, diese Dinge aus der Negativ auch, so viele Dinge gehört und gelitten. Auch dann Freude gehabt. So auch dann Geschmack. Auch dann ist der Geruch. Auch das sind Körperberührung. Auch der Denken. So viel gehabt. Wir brauchen nicht so viele, ich meine, die Wirklichkeit der Folgen der Sinnenlust, wenn du das richtig zu verstehen. Wir brauchen nicht so viele Meditationszentren besuchen. Unser Herz ist eigentlich ein Meditationszentrum. In diesem Meditationszentrum gibt es so viele Meditationsobjekte, dieses zu erkennen. Und das alles vergessen, wir gehen irgendwo anders hin, das Meditation zu machen. Aber wir sollen das nur einfach Herz als Meditationsplatz nehmen. Es gibt so viele Meditationsobjekte im Herz. Nur eines nehmen, ergründen. Dann sehen wir, warum ich gelitten habe. Oder manche Leute sagen, nein, ich habe Wirklichkeit Freude gehabt dabei. Und dann werde ich sagen, beobachte deine Freude. Wo ist diese Freude jetzt? Es ist dann eigentlich nicht mehr da. Diese Freude ist nicht mehr da. Und wenn das wirklich irgendwann denkt, obwohl wir nicht direkt sagen, ich will das haben, aber innerlich sagen, wenn ich das wirklich noch mal haben könnte, da kommt ein Leiden, Unzufriedenheit entsteht. So ist eigentlich diese Sinnenlust, aus der Sinnenlust entstandene Sinnlosigkeit zu erkennen, brauchen nicht so viele nicht so viel Zeit und dann Meditation senden. Es ist wirklich in unserem Herzen gibt genug Objekt. Ja, weil wir deswegen wirklich sehr, sehr oft gelitten haben. Ja. Und das sollen wir nicht denken, ah, das ist schon vorbei. Vorbei, aber die Anusaya ist noch da. Latente, das ist die Erfahrung noch da. Und das ist dann, wenn wir wegen einer Person irgendeinen Dukkha erlebt haben, wir sagen dann, ich habe überhaupt nicht die Verbindung mit dieser Person. Es kann einfach ihnen entstehen, einen Moment, ach, das war schön oder nicht schön, entweder entsteht dann Anhaften oder Ablehnung, Leiden wieder. Ja? Und so ist eigentlich, die Sinnenlust ist dauernd, ständig, aus der Sinnenlust entstandener Dukkha, wiederholen entsteht in uns. Man soll nicht denken, alle sind weg, es ist nicht mehr da. Nein, diese Dukkha wird dann bis zu Nibbana begleiten. Bis du dann Reinheit des Geistes, endgültige Reinheit des Geistes, bleibt diese Dinge. Und deshalb ist das sollen schon langsam anfangen. Aber ein Moment als Meditationsobjekt nehmen, richtig ergründen, richtig erkennen und richtig beenden. Damit auch ganzen Herzens gereinigt. So geht das. So soll man wirklich dann mit diesen Dingen anfangen. Das sage ich, dass nur das Lesen nicht, aber wir sollen auch irgendwann so eine kurze Übung machen. Ja? Und deshalb ist diese Lehrreden sind nicht nur das einfach, ah, stimmt das, ja, stimmt das, ja. Es ist nichts, aber wir sollen auch selber einmal ergründen. Und warum sollen wir unser Leben wirklich sollte unnötige Dinge immer wieder Ärger oder unnötige Gedanken haben? Besser einmal als Übung nehmen, beseitigen. Und so ist das diesem, nebenbei habe ich es gesagt. Und der nächste.
Was meinst du, Magandhi? Ja. Hast du jemals einen König oder königlichen Minister gesehen? Oder von ihm gehört, der sich vergnügte, versorgt und ausgestattet mit den fünf strengen sinnlichen Vergnügens, der ohne das Begehr nach Sinnesvergnügen zu überwinden, ohne das Fieber nach Sinnesvergnügen zu entfernen, in der Lage war, frei von Durst mit einem Geist, der inneren Frieden hat, zu verweilen, oder der in der Lage ist oder sein wird, so zu verweilen? Nein, Meister Gotama. Gut, Magandhya. Auch ich habe niemals einen König oder königlichen Minister gesehen oder von ihm gehört, der sich vergnügte, versorgt und ausgestattet mit den fünf strengen sinnlichen Vergnügens, der ohne das Begehren nach Sinnesvergnügen zu überwinden, ohne das Fieber nach Sinnesvergnügen zu entfernen, in der Lage war, frei von Durst mit einem Geist, der inneren Frieden hat, zu verweilen oder der in der Lage ist oder sein wird, so zu verweilen. Im Gegenteil, Magandhya. Jene Mönche oder Brahmanen, die frei von Durst mit einem Geist, der inneren Frieden hat, verweilten oder verweilen werden, tun dies alle, nachdem sie den Ursprung, das Verschwinden, die Befriedigung, die Gefahr und das Entkommen im Falle des Sinnesvergnügen der Wirklichkeit entsprechend kennen. Und das geschieht, nachdem sie das Begehren nach Sinnesvergnügen überwunden haben und das Fieber nach Sinnesvergnügen entfernt haben. Dass sie ohne Durst mit einem Geist, der inneren Frieden hat, verweilen werden.
Lesen.
Also ich habe jetzt einen Absatz fertig gelesen, dass es keinen, dass er auch keinen König oder königlichen Minister kennt, der wenn er, also er hat gesagt zum Schluss, dass nur die Mönche und Brahmanen, die das eben überwunden haben, den Ursprung erkannt haben, dass sie eben am Ende ohne Durst mit einem Geist, der inneren Frieden hat, verweilen.
Ja, aber dann der Buddha, das sagt der, das heißt, wenn jemand, ein Priester oder ein Mönch oder jemand wirklich dann sinnenlos überwunden hat, er lebt friedlich. Und so sagt dann ein Spruch, sagt Arogya Parama Labha, Arogya Parama Labha, Nibbanam Paramang Sukham. Und Attangikocha Magganang Khemang Amata Gamini. Und das hast du auch gelesen, oder?
Ah, das kommt jetzt. An dieser Stelle äußert der Erhabene dieses: Das größte Gut ist die Gesundheit. Nibbana ist das größte Glück. Der beste Pfad ist der achtfache, der sicher zum Todlosen führt.
Ja, das sagt der Buddha Arogya Parama Labha. Das hat der Buddha oft erwähnt in Dhammapada, als auch in anderen Stellen sagt Arogya Parama Labha. Gesundheit ist der größte Gewinn des Menschen. Gesundheit. Gesundheit, wir denken immer, Gesundheit ist, unser Geist geht immer, kein Spital, kein Arzt, und Gesundheit bedeutet etwas Körperliches. Hier Arogya heißt, das ist frei werden von den Krankheiten, sowohl der Körper ist auch der Geistig. Geistige Gesundheit und dann körperliche Gesundheit. Nicht nur dann körperliche. Und weil das, der Mensch hat nur bis jetzt überall gelernt, Gesundheit ist mit dem Körper verbunden. Wir sollen gesund leben, das bedeutet körperlich. Und aber hier sagt der Buddha Arogya Paramalabha, das ist nicht krank sein von dem körperlich oder geistig. Das ist der Gewinn des Lebens. Und dann eine Stelle sagt der Buddha, oh Mönche, vielleicht können die Menschen ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, sogar 100 Jahre frei werden von körperlichen Krankheiten. Aber niemand, ausgenommen der Erleuchtete, niemand kann eine Sekunde gesund werden von geistig. Immer das in krank werden sie. Krank werden heißt immer, dass irgendetwas nicht passt. Geistig. Sehen ist nicht alles das Vollkommene. Riechen, schmecken, tasten und so weiter. Und deshalb sagt der Buddha, es nirgendwo gibt, o Mönche, ausgenommen der Erleuchtete, Erwachte, der Arahant, die geistig gesund sind. Alle sind andere geistig krank. Körperlich können die Menschen 1 Jahr, 2 Jahre, sogar 100 Jahre gesund bleiben, wenn das möglich wird, aber körperlich nicht. Nibbanam Paraman Sukham, es gibt so viele Zucker, Freude. Verschiedene Dinge gibt es Freude. Nibbana, Paramahansa, höchste Freude ist eigentlich der Nibbana. Nibbana ist das, ist dann höchste, was da gibt, Freude. Unter den Freuden, der höchste ist der Nibbana. Andere Freude entsteht mit Anhaften. Nibbana entsteht aus Loslassen. Damit sagt der Buddha, der höchste Freude entsteht, wenn das eigentlich dann Loslassen gibt. Das heißt, Ablehnung und Anhaften nicht gibt. Da gibt es die Freude. Dies ist die höchste Freude. Und diese Freude, mit Anhaften verbundene Freude, ist beschreibbar. Mit Ablehnung Ablehnung entstanden, gibt auch Freude. Ist auch beschreibbar. Aber mit Loslassen verbundene oder entstandene Freude unbeschreibbar. Loslassen ist nicht nur etwas loslassen. Loslassen beinhaltet auch das Selbst. Der höchste Loslassen ist eigentlich Loslassen das Selbst, Anatta. Wenn irgendwann mit dem Loslassen Anatta auch dein Atta loslässt, wer soll diese Freude beschreiben? Beschreiben braucht ein Subjekt. Und beschreiben entsteht nur, wenn irgendjemand wirklich das ist dann erlebt. Und dann ist das mit den Loslassen, alles loslassen, sogar das Selbst. Und dann ist das Nibbana ohne Selbst. Wer soll dann Nibbana beschreiben? Und so ist auch Loslassen haben wir immer, wir denken immer, Loslassen, ja, loslassen musst du das Haus, der Kinder, das dann der Reichtum, da musst du loslassen. Loslassen, höchstes Loslassen ist eigentlich mit dem Ich verbundener Unwissenheit oder aus der Unwissenheit entstandener das Selbst. Ja, dieser Selbst ist das, der eigentlich dann, die dann Leiden erzeugt. Ja. Und wenn dieser nicht mehr da ist, da ist der Nibbana Paramansukha. Attangi kocha maggana khemang Amatagamini. Amatagamini, wer das zum den Richtung der Nibbana geht. Und ni Attangiko Magganam Khemang Setto. Der höchste Weg ist für Nibbana ist der Attangiko Maggo, der achtgliedrige Pfad. Dieser Weg ist der höchste Weg, schönste Weg, leichteste Weg, gangbares Weg. Und das Attangiko Magganam Khemang Amatagamini, das ist der Khema heißt dann, Owa, das ist so friedlicher Weg. Friedlicher Weg ist dann zum Bani ist der Attangika Manga. Ja, der Weg, mit den, aus den 8 Teilen besteht. Und das ist der einzige friedliche Weg zum Nibbana. Ja, andere ist nicht. Und das sagt der Buddha dann diesen Magandhya. Und da diesen Vers, eigentlich gesamte Buddha-Lehre beinhaltet. Arogya paramalabha nibbanam paramansukam attangikot maghanam khemam amatagamini. Ja, das ist alles drin. Wenn wir ein Wort beschreiben, das können wir alles Arogya mit allen verbunden. Wie der Gesundheit entsteht, wie das Höchste gewinnt wird. Arogya, der geistige Gesundheit, wie entsteht. Ja. Und so dann sagt der Buddha dieser Spruch, erklärt der Buddha, so soll das sein, Wirklichkeit. Dies entsteht nur, wenn jemand diese weltliche, sinnlose Sinnenlust überwindet. Da wird er gesund. Da wird er eigentlich dann nicht ein gesunder Mensch wird dann. Sonst ist dann überall mit der Sinnesfreude verbundene Menschen sind schon nicht gesund. Überall, jeden Tag hören wir. Jeden Tag. Wenn wir einmal in meinem Internet irgendeine Nachrichten hören, das ist alles mit diesen Krankheit verbunden. Es gibt keine. Ich meine, niemand wird sagen, er ist der gesunde Mensch. Das findet man nicht. Ja, die finden wegen so, dann, ihr könnt das einfach Nachrichten einmal analysieren. Das sieht man wirklich, was der Buddha gesagt hat. Mit der Sinnenlust verbundene Menschen, die sind krank. Das ist das beste Beispiel, ist der Nachricht. Egal, welche Zeitungen, Fernsehen oder Radio, egal. Überall sagt das Gleiche. Und Politik, Wirtschaft, Gesundheit, Sozialebene, Familie, Erziehung, überall. Es gibt immer das System, das ist ja auch das Sinnenlust entstandene Krankheit erklärt. Ja. Und irgendwie, was soll ich machen? Ja. Und dann?
Nach diesen Worten sagte der Wanderer, es geht Magandhya zum Erhabenen. Es ist wunderbar, Meister Gotama, es ist erstaunlich, wie gut jenes von Meister Gotama ausgedrückt worden ist. Das größte Gut ist die Gesundheit, Nibbana ist das größte Glück. Auch wir haben dies schon von früheren Wanderasketen in der Tradition der Lehre gehört und wir stimmen dem zu, Meister Gotama. Aber Magandhya, wenn du jenes von früheren Wanderasketen in der Tradition der Lehre gehört hast, was ist jene Gesundheit, was ist jenes Nibbana? Nach diesen Worten rieb der Wanderasket Magandhya seine Glieder und sagte, dies ist jene Gesundheit, Meister Gotama, dies ist jenes Nibbana, denn jetzt bin ich gesund und glücklich und nichts bereitet mir Leid.
Ja, das ist so, das hat der Buddha gesagt und er wollte sagen, das ist nicht neu, unsere Vorfahren haben auch das gesagt. Und er sagt eigentlich, das Körper einfach, Glieder ein bisschen vermeiden, oh, Gesundheit ist dieses. Ja, sagt er einfach. Und und dann sagt, was er mag, du weißt, Panina anomajati, idantam bhogotam aryag, idantam nibbana anhanchiku bhogotam etiyak, arogo sukhi na kijyapada. Dann sagt er, der Körper, das Berühren, und sagt er, ich bin schon gesund. Ich habe keine Krankheiten. Und so das, was ich gesagt habe, viele Menschen denken immer, ah, körperlich bin ich gesund. Ja, ich bin ein gesunder Mensch. Viele Leute sagen auch, ich bin ein gesunder Mensch. Und gibt auch hier Wort eigentlich, was sagt er? Wie ein Stein, gesund, so sagt er. Und so ist feste Gesundheit habe ich. Ja. Und dann, was sagt er dann?
Magandhya, angenommen, es gäbe einen blind geborenen Mann, der dunkle und helle Formen nicht sehen könnte, der blaue, gelbe, rote oder rosa Formen nicht sehen könnte, der Ebenes und Unebenes nicht sehen könnte, der die Sterne oder Sonne und Mond nicht sehen könnte. Er könnte einen Mann mit gutem Augenlicht sagen hören, meine Herren, gut ist in der Tat ein weißes Tuch, hübsch, fleckenlos und sauber. Und er würde sich auf der Suche nach einem weißen Tuch machen. Dann würde ihn ein Mann mit einem schmutzigen, besudelten Kleidungsstück so betrügen. Guter Mann, hier ist ein weißes Tuch für dich, hübsch, fleckenlos und sauber. Und er würde es annehmen und anziehen. Und weil er damit zufrieden wäre, würde er solche Worte der Zufriedenheit äußern. Meine Herren, gut ist in der Tat ein weißes Tuch, hübsch, fleckenlos und sauber. Was meinst du, Magandhya, als jener blindgeborene Mann jenes schmutzige, besudelte Kleidungsstück annahm, es anzog und, weil er damit zufrieden war, solche Worte der Zufriedenheit äußerte, meine Herren, gut ist in der Tat ein weißes Tuch, hübsch, fleckenlos und sauber. Handelte er so, weil er wusste und sah, oder aus Vertrauen in den Mann mit dem guten Augenlicht?
Aber das ist ein, er hat nicht mal, dieser, das in einem blinden Wunsch sein, ein schöner Tuch, ein schlechter Mensch, das eine sind schlechter, so schmutziges, ja. Und er hat nicht etwas Gutes getan, aber es ist mal nur dann Vergleich, ja. Und dann kriegt er dann dieser Blinde, denkt, oh, ich habe das Vertrauen, dieser Mann hat mir das gegeben, das ist wunderschön, ich trage und erzählt auch, schau meinen Tuch, dass ich so schönen Tuch habe, wenn das Tuch habe ist und alles. Und so ist ein, weil er sieht nicht, weil er blind ist. Ja? Und aber beschreibt er, dass das Tuch ist sehr schön ist. Aber diesen Tuch ist es so, innen ist Flecken und alle überall, es ist nicht so schön ist. Aber er blind, deshalb sagt er von jemandem Vertrauen, ah, das ist das. So, das, damit sagt der Buddha eigentlich, vielleicht später sagt das, manche Leute haben von Traditionen, der Überlieferungen alles gehört, aber sie wissen nicht, dass wirklich ist diese, welche Farbe, was das ist alles. Sie blind alles annehmen. Ja? Und dann sagen sie, das ist das Schönste. Und, aber sie haben nie das wirklich selber ergründet, selber erkannt. Ja? Und sie haben von jemand anderen, ja, das bekommen und sie waren blind und der andere, was die gegeben haben, vielleicht ist schmutzig alles, nicht so schönes. Aber dann hat gedacht, weil er nichts gesehen hat, nichts sieht, dann denkt er, oh, das ist das Schönste, was ich bekommen habe. Und nicht nur das. Jeden sagt er, schau, mein Tuch ist sehr schön, ja. Ah, das ist so schön ein Tuch. Schönes Tuch habe ich. Und jeder wird dann sehen und dann denken, was sagt er, das ist das so schmutzige Tuch. Er sagt, es gut ist, weil er nicht sieht, sagt der Bruder. Er ist so ein Blinder. Und, aber er hat einen von jemandem etwas bekommen. Blind kann er nicht das gehen, aber mit Vertrauen hat er das genommen. Ja. Und so sind auch viele Menschen, sagen sie diese und jenes. Sie haben von Traditionen, von den Überlieferungen, von dann alles gelernt. Aber selber haben sie das nicht erlebt. Ja? Und so?
Ehrwürdiger Herr, er würde so gehandelt haben, ohne zu wissen und zu sehen, aus Vertrauen in den Mann mit dem guten Augenlicht. Ebenso, Magandhya, sind die Wanderasketen anderer Sekten blind und ohne Schauung. Sie kennen Gesundheit nicht, sie sehen die Banner nicht und doch äußern sie dieses Gedicht so. Das größte Gut ist die Gesundheit, die Banner ist das größte Glück. Dieses Gedicht wurde von den früheren verwirklichten, vollständig Erleuchteten so geäußert. Das größte Gut ist die Gesundheit, die Banner ist das größte Glück. Der beste Pfad ist der achtfache, der sicher zum Todlosen führt. Jetzt ist es allmählich unter Weltlingen geläufig geworden. Und obwohl dieser Körper, Magandhya, eine Krankheit, ein Geschwür, ein Stachel, ein Unglück, ein Leid ist, sagst du in Bezug auf diesen Körper, dies ist jene Gesundheit, Meister Gotama, dies ist jenes Nibbana. Du besitzt nicht jene edle Schau, Magandhya, mit deren Hilfe du Gesundheit kennen und Nibbana sehen könntest.
Ja, das ist der, es ist, hier das könnt ihr sehen, die anderen Mönche und Paribrajaka, sie sagen Arogya Paramalabha Nibbanam Paraman Sukham. Sie sagen nur diese. Aber sie sagen nicht Attangikoja Magganan Kemang Amata Gaminin, das sagen sie nicht, weil sie nichts gehabt haben. Und damit sagt der Buddha, dann früher der Buddha immer das gesagt, die sind vier Seilen. Aber die Leute, die dann später andere Traditionen haben, nur gesagt, Arogya Paramalabha, Nibbanam Paraman Sukham. Nur das. Aber wie das Nibbana erreicht, haben sie nicht erzählt. Und weil sie nicht gedacht haben, oder sie haben keine Methode, sie haben nur das geglaubt. Davon, das heißt, Nibbana haben sie von Glauben errangen. Sagt der Buddha mit aus dem Glauben, mit den Viswasa, mit dem Glauben, oder aus dem Glauben entstanden, Nibbana ist nicht etwas Echtes. Das ist von der Glaube. Ja. Und auch das Arogya, sie haben nicht erlebt, sie haben nur geglaubt. So haben wir gelesen. Und dann sagt der Buddha aber, früher der Buddhas, so haben sie aber anders gesagt. Arogya Paramalabha, Nibbanam Paraman Sukham. Dann sagt er, Attangikocha Maggocha Khemang Amata Gamini. Oh, das ist das. Der Buddha hat nur, nicht nur das gesagt, Nibbana ist höchste Glück, er hat erklärt auch, wie das erreichen kann. Das heißt, selber erfahren hat der Buddha Nibbana als Glück bezeichnet, aber nicht von den Hörensagen. Wie hat er gemacht? Weil er die Attangiko Maggo, diesen Weg gegangen ist. Ja. Und damit sagt er auch im Parinibbana Sutta, sagt der Buddha, wo der das Attangiko Maggo gibt, in diesem Lehrer gibt es auch erste Erleuchter, zweite, dritte, vierte. Ja. Wenn der Attangiko Maggo nicht gibt, die achtgliedrigen Pfad nicht gibt, da gibt es keine erste Heilige, zweite, dritte, vierte, gibt es nicht. Ja. Das heißt, Nibbana gibt es nicht, wenn der achtgliedrigen Pfad nicht gibt. Deshalb im zweiten sagt der Buddha, der Brüder der Buddhas haben so erklärt, aber ihr habt nur diese zwei Sätze verwendet. Ja. Gesundheit ist das höchste Gewinn, Nibbana ist das höchste Glück. Aber wie das ergreifen hat, das ist niemand hat erklärt. Das ist der Unterschied, sagt der Buddha, dass wir sagen nicht nur der Nibbana Paramansukang, wir sagen auch, wie du das erreichen kannst. Aber du musst selber das erleben. Und dann kannst du selber sagen, ich habe das erlebt. Ja? Ich habe das erlebt. Deshalb sage ich Nibbana Paramansukang. Ja? Und deshalb ist das erste Verse, das nur zwei Zeilen und nachher der Buddha sagt die vier Zeilen. Ja. Das ist aber, warum ich das erst nicht gibt diesem. Ja. Und?
Ich habe folgendes Vertrauen in Meister Gotama. Meister Gotama ist fähig, mich das Dhamma auf eine Weise zu lehren, dass es mir möglich wird, Gesundheit zu kennen und Nibbana zu sehen. Magandhya, angenommen, es gäbe einen blind geborenen Mann, der dunkle und helle Formen nicht sehen könnte, der blaue, gelbe, rote oder rosa Formen nicht sehen könnte, der Ebenes und Unebenes nicht sehen könnte, der die Sterne oder Sonne und Mond nicht sehen könnte. Dann würden seine Freunde und Gefährten, seine Angehörigen und Verwandten einen Arzt herbeischaffen, um ihn zu behandeln. Der Arzt würde eine Medizin für ihn zubereiten und doch würde mit Hilfe jener Medizin die Sehkraft des Mannes nicht entstehen oder geläutert werden. Was meinst du, Magandhya? Würde jener Arzt Erschöpfung und Enttäuschung ernten? Ja, Meister Gotama. Ebenso, Magandhya, wenn ich dich das damals so lehren würde, dies ist jene Gesundheit, dies ist jenes Nibbana, könnte es sein, dass du Gesundheit nicht kennst und Nibbana nicht siehst. Und das wäre ermüdend und beschwerlich für mich.
Ja, da sagt der Buddha das direkt. Ich weiß, dass du dies verstehst. Das erkläre ich, werde nur müde. Ja. Und der Buddha hat gesehen, dass er noch nicht bereit ist, Wirklichkeit Dhamma zu verstehen. Und dann sagte er, ich will nicht müde werden von dir. Ja. Ich will nicht. Und das heißt eigentlich, ich werde nicht, er bittet, er sagt, bitte, erklärt der richtige Gesundheit, richtige Nibbana, wie er reisen kann. Und er sieht, Beispiel sagt er, dann ist das, wenn er nicht gesund wird oder schwer gesund wird, dann der Arzt wird so müde, dass er leiden, ja. Er muss so viele Medikamente suchen, so viele Behandlungen machen, das und das und das. Und dann wird der Arzt irgendwann sagen, ach, genug, ich kann nicht mehr. Ja. So bin ich auch. Wenn ich mit dir rede, das wird nicht für mich so angenehm, einfach werden. Weil du so viele Konzepte, so viele Dinge in deinem Kopf hast. Du bist mit den verschiedenen, der Verwirrung bist du drinnen. Das kannst du nicht so schnell wegnehmen. Und dann, ja, was sagte dein Bruder?
Ich habe folgendes Vertrauen in Meister Gotama. Meister Gotama ist fähig, mich das Dharma auf eine Weise zu lernen, dass es mir möglich wird, Gesundheit zu kennen und Nibbana zu erkennen. Magandhya, angenommen, es gäbe einen blind geborenen Mann, der dunkle und helle Formen nicht sehen könnte, der blaue, gelbe, rote oder rosa Formen nicht sehen könnte, der Ebenes und Unebenes nicht sehen könnte, der die Sterne oder Sonne und Mond nicht sehen könnte. Er könnte einen Mann mit gutem Augenlicht sagen hören, meine Herren, gut ist in der Tat ein weißes Tuch, hübsch, fleckenlos und sauber. Und er würde sich auf die Suche nach einem weißen Tuch machen. Dann würde ihn ein Mann mit einem schmutzigen, besudelten Kleidungsstück so betrügen. Guter Mann, hier ist ein weißes Tuch für dich, hübsch, fleckenlos und sauber. Und er würde es annehmen und anziehen. Dann würden seine Freunde und Gefährten, seine Angehörigen und Verwandten einen Arzt herbeischaffen, um ihn zu behandeln. Der Arzt würde eine Medizin für ihn zubereiten, Brechmittel und Abführmittel, Salben und Gegensalben und Nasenbehandlung. Und mit Hilfe jener Medizin würde die Sehkraft des Mannes entstehen und geläutert werden. Zusammen mit dem Entstehen seiner Sehkraft würde sein Verlangen und seine Begierde nach jenem schmutzigen, besudelten Kleidungsstück überwunden. Dann könnte er für Empörung und Feindschaft gegenüber jenem Mann brennen und er könnte folgendermaßen erwägen, wie er ihn töten könnte. Ich bin in der Tat lange von diesem Mann mit diesem schmutzigen, besudelten Kleidungsstück überlistet, hintergangen und betrogen worden, als er zu mir sagte, guter Mann, hier ist ein weißes Tuch für dich, hübsch, fleckenlos und sauber.
Ja, das ist dann diesen, gibt auch eine sehr besondere, eine Stelle sagt, wie die Menschen damals, wie die Krankheiten, so, sogar den Augenmedizin sie verwendet haben. Da gibt es ein Buch, alter medizinisches System, das weiß nicht welche Sprache, und diese Stelle gibt es auch. Und sagt, wie die verwendet haben, Methoden, die Gesundheit zu kriegen. Daher sagt erstens, dann, wie heißt dieser gesagt, das sind die Methoden. Erstens, ich weiß es auf Deutsch, wie der also, übersetzt.
Brechmittel und Abführmittel, Salben, ja, und Gegensalben und Nasenbehandlung.
Das ist die Methode. Augenkrankheiten beseitigen. Sie müssen unbedingt die Nasen reinigen, Nasen. Und dann ist das Salbe und dann dies und jenes. Und dann auch, ersten machen sie eigentlich die Leiavireka heißt. Leiavireka heißt, ich weiß nicht, wie das hier, der Lungen von den Schleim raus. Und sie haben immer gesagt, Augenkrankheiten hat eine Verbindung mit der Lungenschleim, Schleim der Lunge. Ja. Und das sollen sie erst, der Leiavireka heißt das. Das verwenden sie Methode, die Schleim der Lungen den rausnehmen. Und dann gibt es eine Leiavireka. Und da ist das nächste, ist dann, Badavireka heißt dann Abführmittel nehmen, das Bauch. Beim Magen und dann der Darm reinigen. Das müssen sie unbedingt das machen. Ayurveda-Methode, auch heute. Sie sollen das ersten, bevor sie dann Augenbehandlung machen, ersten machen sie dann Lunge mit Schleim weg und dann ist der Bauch reinigen und da und dann verwenden sie erst dann der Außen. Außen irgendetwas verwenden sie nur innen, die gereinigt haben. Und dann am Ende sagt er auch dann, auch sehr, sehr oft, normalerweise der Ende tut das eigentlich. Die Nase mit Öl, das so irgendetwas machen und dann kommt auch sehr viel Schleim raus, das sind dann. Die Nasenhörn, wie heißt das, sich reinigen. Da alles ist mit den Augen verbunden, das ist eine Methode, wie die gemacht haben. Nicht nur einfach einer, irgendeiner Tropfen geben, der schnell gesund werden. Und da ist nichts. Da ist es sehr lange dauert. Das gibt schon in Sri Lanka, das ist das Spezielle der Augenärzte. Sie, der Ayurveda-System. Sie verwenden, es dauert, Augengesundheit zu kriegen, mindestens 3 Monate ist das. 3 Monate müssen Sie wirklich diese Kräuter und alles, bevor Sie dann Augen etwas reintragen, das ist dann, oder Tropfen oder irgendetwas, da müssen Sie erst der innerkörperliche Reinigung kriegen. Da ist die Methode. Ja. Und so, ich habe einmal gelesen, diese Stelle gibt, dieser Mann hat das eine Universität, glaube ich, eine Dissertation geschrieben. Die alten, da sind drei, der Pali-Kanon und der medizinische Methoden. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Auch, dass jemand das denkt. So etwas kann man wirklich als Dissertation schreiben. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt so viele Stellen, dass solche, das ist alte Methode, erklärt der Buddha, wie die damals gemacht haben. Ja. Und so, gut. Was sagt denn am
Lesen?
Ja.
Ebenso, Magandhya, wenn ich dich das Dhamma so lehren würde, dies ist jene Gesundheit, dies ist jenes Nibbana, könnte es sein, dass du Gesundheit kennst und Nibbana siehst. Zusammen mit dem Entstehen deiner Schauung könnte dein Verlangen und deine Begierde nach den fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, überwunden werden. Dann könntest du vielleicht denken, ich bin in der Tat lange von diesem Geist überlistet, hintergangen und betrogen worden. Denn wenn ich angehaftet habe, war da nur Form, an der ich angehaftet habe, nur Gefühl, an dem ich angehaftet habe, nur Wahrnehmung, an dem ich angehaftet habe, nur Gestaltungen, an denen ich angehaftet habe, nur Bewusstsein, an dem ich angehaftet habe. Mit meinem Anhaften als Bedingung ist Werden, mit Werden als Bedingung ist Geburt, mit Geburt als Bedingung ist Altern und Tod, Sorge, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung. So ist der Ursprung dieser ganzen Masse von Dukkha.
Ja, das ist so. Ich werde dir aber erklären, da wird du selber irgendwie, das heißt eigentlich, wie heißt das? Das Wort? Es gibt ein Wort. Das heißt, selber irgendwie. Steht deiner
Selbsterkenntnis?
Ja, Identitätskrise entsteht, das heißt Wort. Wenn ich dann mal erkläre, dir sage, in dir entsteht eine Identitätskrise, ich kann aber nicht etwas sagen, ja, das kommt das. Du wirst selber denken, dass du so lange ein Betrüger war, mit deinen Sinnen. Du hast immer dann ist das, alles das falsch verwendet hat, das wird schon kommen. Ja, das heißt, das sagt der Buddha, also, aber ich kann nicht dir etwas sagen, dass du jetzt schon entsteht in dir eigentlich eine, so etwas, ja. Identitätskrise. Oh, so lange war ich so, ja. So entsteht auch Wirklichkeit auch in Meditation. Wenn man meditiert, plötzlich entsteht, oh, dann man sieht, wenn der Buddha seine Lehre gut erklärt oder wenn jemand wirklich Dhamma praktiziert, man sieht Wirklichkeit, gegenwärtige Soheit, wie das wirklich ist. Damit das diese Krise zu beseitigen ist so schwer, die Menschen werden kraftlos. Das heißt, die gegenwärtige Soheit, wenn jemand wirklich kennt, das ist eine große das Herausforderung. Herausforderung, wie ich wirklich bin. Jetzt haben wir mit verschiedenen Dingen, das ist dann, verstecken wir Soheit, was denn? Arbeit, Familie, Identität und so viele Dinge verstecken wir unsere Soheit. Und was der Buddha wirklich macht, ist eigentlich, alles wie die Versteckte dann rausnehmen, was die Dinge rausnehmen. Und erstens sieht man, wie er wirklich ist. Diese Überwindung ist nicht so einfach. Manche Leute sehen manchmal auch, dass wie der Mensch wirklich ist. Es ist falsch gesehen, zum Beispiel Leiden. Manche Leute leiden und sie sehen Soheit, deshalb leide ich das. Ich kann das nicht mehr der aufhören und dann Selbstmord machen. Viele Leute machen das. Ja. Aber das ist keine richtige Erkennung. Das heißt, gegenwärtige, illusionäre Soheit so erkennen, das als wahres annehmen. Das ist der Grund, warum der Selbstmord machen. Ja. Selbstmord entsteht deshalb. Das heißt, gegenwärtige illusionäre Soheit so wahrnehmen sie als echtes. Dann kann der nicht damit richtig umgehen. Dann macht der Selbstmord. Ja. Und das ist dann dieses Überwinden, der gegenwärtige illusionäre Soheit erkennen und mit Dhamma weiterhin ergründen und beseitigen. Dann kann er Wirklichkeit etwas Schönes erleben. Sonst viele Leute werden müde. Müde werden oder selbst töten. Ja. Und das ist dann, hier sagt der Buddha eigentlich, so lange haben wir eigentlich den Körper als mein angenommen und das festgehalten. Gefühle, Wahrnehmung, Absichten, Wille, Bewusstsein. Und wenn ich dir erkläre, das ist nicht mein, das gehört mir nicht. Und da kriegt er dann jetzt eigentlich Krise. Und da muss das weiterhin. Der Buddha wird nicht das einfach der Mensch. Das ist genauso wie so eine Stelle, es ist so viel Schmutz drinnen, jemand nimmt irgendeinen Holzstock, das bewegt sich so, diese Stelle. Da wird der Schmutz rauskommen. Und er muss aber weiterhin fließen lassen. Ja? Das heißt nicht nur das Berühren, das Bleiben, sondern irgendeine Methode finden, diesen Topf umzudrehen. Dann ist das, fließt das. Und da ist das, in Topf bleibt gar nichts. Und wo dann gar nichts bleibt, da ist die Reinheit. Ja. So soll man auch das. Und das ist genauso wie Buddha-Lehrer, das ist wie großen Holzstück. Das ist so bewegen, bewegt sich alles. Und dann alles, was der Schmutz kommt raus. Ja, das ist wie eine Schmutzgrube. Ja, das ist so, bewegt sich, stinkt alles und dann Schmutz alles rauskommt und alles so. Und dann muss man schon fließen lassen, gehen lassen. Ja, und dann geht. Und dann ist, was da bleibt im Grub, ist eigentlich gar nichts. Gar nichts bleibt. Ja. Und dann ist die Reinheit. So soll eigentlich die Methode. Aber es ist schon, wenn das Schmutz rauskommt, wir laufen weg. Wir können nicht damit richtig umgehen. Viele Leute, wie ich gesagt habe, selber sterben. Oder noch eines Wort, es geht verrückt werden. Wird verrückt. Manche Leute, die Meditation verrückt werden, deshalb. Ja. Sie haben meditiert und dann haben sie ihre Soheit, die illusionäre Soheit so gesehen und damit könnten sie nicht richtig umgehen und dann entstand in Wirklichkeit so eine Verdrehung, das einfach. Das geht auch der Kopf an eine andere Richtung. Und dann deshalb, da erklärt auch Buddha hier, ganz wichtig ist dann, später erklärt er 5 Methoden, mit dem Schmutz wegzugehen. Wegzunehmen, ja, ist Mut wegzunehmen. Und dann, was sagt er?
Ich habe folgendes Vertrauen in Meister Gotama. Meister Gotama ist fähig, mich das Dhamma auf eine Weise zu lehren, dass es mir möglich wird, Gesundheit zu kennen und Nibbana zu sehen. Dann, Magandhya, verkehre mit aufrechten Menschen. Wenn du mit aufrechten Menschen verkehrst, wirst du das wahre Dhamma hören. Wenn du das wahre Dhamma hörst, wirst du den wahren Dhamma gemäß üben. Wenn du den wahren Dhamma gemäß übst, wirst du für dich selbst wissen und sehen. Diese sind Krankheiten, Geschwüre und Stacheln. Aber diese Krankheiten, Geschwüre und Stacheln hören ohne Überbleibsel auf. Mit dem Aufhören meines Anhaftens ist das Aufhören von Werden. Mit dem Aufhören von Werden ist das Aufhören von Geburt. Mit dem Aufhören von Geburt hört Altern, Tod, Sorge, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung auf. So ist das Aufhören dieser ganzen Masse von Dukkha.
Ja, woher hat er seinen Satz gesagt? Gotama, wenn du mir Lama erklärt in diesem, dass ich dann wieder nicht blind wieder aufstehen kann. Ja? Da kann ich das erwarten, dein Lehrer. Das heißt, wenn du mir Blindheit wegnimmst, ich möchte so gerne hier bleiben, ich will dann hören. Ja? Das hat er auch gesagt, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Das ist eine sehr schöne Stelle, ist das. Sag, wenn ich das wirklich meine Blindheit nicht mehr gibt, so aufstehen kann, ohne blind sein oder ohne das wieder sehen kann, ich werde das schon hier bleiben, das kannst du ruhig da mal erklären. Ja? Und dann sagt der Buddha, es ist erste Methode ist, Tena hituang magandhya sappuruse bhajayasi yathoko tuam magandhya sappuruse bhajissasi tato tuam magandhya saddhamman sosati tatoko tuam magandhya saddhamman sosati tato tuam magandhya dhammaru dhamma පටිපද්‍යති යතෝකෝ තුම් මාගන් ධම්මානුදමං පරිතතෝකෝ මාගන්‍ය ඥායස්ස සාමං දක්කිසෙය දසිතන් දි ප්‍රිය මෙතෝඩ් නේ ක්ලියර්ඩ් බෝල එයාස්තන් සාක් වෙන්දෝ මාගන්‍ය වෙන්දු වෙන ඒට්ල ෆ්‍රොයින් ට්‍රිප් දස් ද එයාස්ත එයාස්ත ඉස් තීසස් ඇගනිට් දස් ඉස් උම්ගම් මිත්තෙන් ඒට්ල මෙන්ෂන් දා බ්‍රෞක්තු und Es ist seltener, schwierige Sache ist das eigentlich. Wir sehen sehr selten ein edle Menschen, Kalyana Mitta, Sapurusa. Sapurusa heißt, dass Sat, Purusa, Purusa heißt Mensch. Sat heißt die Wahrheit, Soheit erklärend. Richtige Soheit erklärend heißt Sapurusa. Ja? Sat heißt die Wahrheit. Purusa heißt Mensch, die Wahrheit zeigende Menschen, richtige Wahrheit zeigende Menschen sind wenig auf der Welt. Asat Purusa ist mehr. Asat Purusa ist Unwahrheit zeigende Menschen. Illusion zeigende Menschen sind mehr auf der Welt. Sat Purusa, Asat Purusa. Ja? Bala Pandita, das Wort verwendet der Buddha. Bala heißt, dann Mangala Sutta sagt, Asevanate Balana. Erster Mangala, erster Heil, bringen das, der Sache ist eigentlich, der Faktor ist, Asevanaja Balana, nie mit den Unwahrheit sagenden Menschen begegnen. Das ist das Erste, was du tun sollst. Vermeide diese Menschen. Sie bringen nur das Leiden. Ja? Und wie viele Leute können wir wirklich unser Leben, wenn wir das alle namentlich oder so, wenn wir das schreiben, Wie viele Leute waren satt, wie viele Leute waren asatt? Ja. Asatt heißt, sie haben die Wahrheit nicht gesagt. Oder sie haben selber nicht gewusst. Sie haben manche Dinge erklärt, sie haben gedacht, dass die Wahrheit. Und sie haben zum Beispiel gesagt, Freude liegt im Trinken. Komm, wir gehen doch trinken. Ja. Und Freude liegt, wenn du Geld verdienst. Komm, wir gehen zu Geld verdienen. Ja? Das ist keine Satpurusa. Ja? Das ist immer wieder Gier, Hass und geistige Verblendung zunehmend. Ja? Das erklären sie alles. Meine innere Gier nicht zu beseitigen, sie haben nicht geholfen. Aber sie haben, das Problem ist, sie waren auch verwirrt. Sie haben gedacht, das ist richtig. Und dann sagt ihr, komm, wir gehen zum Trinken. Er hat selber gedacht, ja, das ist der, wenn ich trinke, Freude habe ich. Und nicht nur selber verwirrt, diese Verwirrung, das selber bewahrt, auch der vermittelte anderen. Ja. So viele Sachen haben wir in unserem Leben. Tun wir das und das und das. Wenige Leute haben gesagt, wir gehen dies dorthin, wir machen dies und jenes. Wenige Leute. Satpurusa, sehr wenig. Wenige Leute sind die Satpurusa. Und dann Kalyana Mitta, edle Freunde, sind wenig. Ja? Und edle Freunde haben wir wirklich ganz wenig. Warum ist das? Warum finden wir nicht edle Freunde? Es gibt auch eine Antwort. Antwort ist, weil ich selber in mir keine edle Freunde gefunden habe. Wenn du selber eine edle Freundin gefunden hast, mindert die Potenzial in dir, Essenzen in dir, wenn du gefunden hast, dann findest du auch deine edle Freunde. Wenn du selber dann nichts gefunden hast, du kannst das nicht finden. Deshalb sagt der Buddha, der edle Freund liegt in dir. Und dein Herz mit Dhamma verbindet, da findest du einen edlen Freund. Edle Freund lebt in deinem Herzen, verbinde dein Herz mit Dhamma, dann kommt dieser Freund raus oder Freundin raus. Ja. So, das ist der, dieser Freund ist immer da, aber versteckt. Jeder Mensch hat einen edlen Freund. Jeder. Ganze Welt. Nicht nur eigentlich, dass wir sagen, ja, das alles sind die bösen Menschen. Nein. Es gibt keine bösen Menschen, es gibt auch keine sogenannte so gute. Die gute und schlechte, alles ist, hängt von der Dhamma ab. Ist Dhamma erzeugt gute Menschen? Adhamma erzeugt dann schlechte Menschen. Ist nicht, der Mensch ist der Mensch. Wenn ein schlechter Mensch, was wir sagen, schlechter Mensch mit Dhamma wird ein guter Mensch. Und guter Mensch, wenn der schlechte Dhamma hat, auch das schlechte Mensch wird. Es ist unvermeidbar. Und deshalb seitens sagt der Buddha, Saddhamma. Das muss dann Saddhamma. Mit der Wahrheit verbundenen Doktrin, der Prinzipien musst du haben. Aber nicht irgendetwas. Saddhamma verwendet das Wort der Buddha, Saddhamma. Das heißt, mit der Wahrheit verbundene. Das Wahrheit ist dein Dukkha, deine Unzufriedenheit zu beseitigen, ein Dhamma gibt. Das musst du dann. Das heißt, Dukkha zu überwinden, wenn etwas gibt. Das ist Saddhamma. Saddhamma. Saddhamma gibt auch Asaddhamma. Oder Adhamma. Adhamma gibt auch. Adhamma heißt, oder Asaddhamma. Saddhamma ist das Wahrheit sein, Unwahrheit sein, Dhamma gibt es auch. Kann sein, töten ist gut, gibt es auch Dhamma. Das ist Asaddhamma. Die Wahrheit hat dies nicht mit der Wahrheit zu tun. Und deshalb, unsere Gut und Schlecht, oder unsere Positive und Negative, liegt nicht in unserem Herzen. Das liegt in Dhamma. Wenn ich Dhamma, das heißt in meinem Dhamma, wenn ich Dhamma richtig nehme, dann werde ich ein guter Mensch. Wenn ich irgendeine falsche Lehre nehme, dann wird es ein schlechter Mensch. Aber das bedeutet nicht, dass ich von Natur aus gut oder schlecht bin. Das hängt von der Dhamma ab. Das heißt, Dhamma machen die Menschen gut und ohne Dhamma werden die Menschen schlecht. Überall, die ganze Welt, die Menschen sind schlecht geworden, weil sie kein Dhamma gehabt haben. Oder sie haben ein Dhamma gehabt, das falsche Dhamma. Und deshalb sind sie dann schlechter geworden. Ein guter Dhamma, das heißt, wie der Buddhismus sagt, achtgliedrigen Pfad verbundener Dhamma. Es bringt nie dann irgendein Schlechtes. Kann das nicht. Rechte Ansicht, rechte Gesinnung. Rechter Reden, rechtes Tun, rechter Lebensunterhalt, rechtes Streben, rechte Achtsamkeit, rechter der Konzentration. Nie das ist irgendein. Deshalb absichtlich der Buddha verwendet Samma. Weil das kann deine Ansichten geben, falsche. Das bringt keine Freude, keine Heilsame. Es gibt auch also das falsche Gesinnung. Es gibt auch falsche Rede. Es gibt auch falsches Tun. Falscher Lebensunterhalt. Und das ist nicht irgendetwas. Und deshalb sagt der Buddha, Samma. Das soll eine Rechte sein, richtig sein. Und so ist dann der zweite, sagt der Saddhamma. Und dann Dhammanu Dhamma Patipajja. Das ist ein dritter. Dhammanu Dhamma Patipajja. Du sollst nur das richtige Dhamma finden, aber danach leben auch. Du musst das mit Dhamma integrieren, dein Leben. Dhamma und Leben müssen nicht zwei sein. Wenn du ein Dhamma gefunden hast, Dhamma und dein Leben ist eins werden lassen. Es dauert, aber du musst versuchen. Dhamma und das Leben, Dhamma und Jivita soll eins werden. Dhamma, Jivita heißt Leben. Ja, Dhamma und Jivita eins werden lassen. Das ist schon. Und irgendwann Dhamma und Jivita eins wird, da beginnt langsam die Entwicklung des Geistes. Und dann, und so geht das in der nächsten Saddham, Dhamma und Patipajja. Samang, das ist der Frieden sieht man, wenn der Mann so ist. Ja, wenn das gibt, andere Stelle gibt noch eine. Das heißt, Kalyanamitta, Saddhamma, Dhammanudam Patipada, Yoniso Manasikara. Das gibt noch eine. Weise erwägen. Ja, damit kann ich diese fünf, hier gibt es nur dann, vier. Und Yoniso Manasikara nächste. Das sind die fünf Faktoren, der Sotapanna zu werden. Wenn jemand diesen fünf eine Verbindung hat, er wird eine Sotapanna. Sakkaya Ditti, Vichikicca, Silabhata Paramasa, diese Sangyojana, diese Fessel, die überwindet. Das heißt, Persönlichkeit, Glaube, und dann ist dann auch dann der Zweifel, der Buddha Dhamma Sangha, und dann ist auch dann Hängen von den Ritualen, überwindet er. Dafür braucht ein Kalyanamitta, Saddhamma, Dhamma und Dhamma Patipada und dann da es gibt noch das Sechs muss sein. Erst ist dann, hier ist der Vier, erst ist dann Kalyanamitta, edle Freunde. Zweite ist dann Saddhamma, richtige Dhamma. Dritte ist Dhamma Savana. Das heißt, richtig diese Dhamma hören, ergründen. Und dann Dhammanudam Patipada. Dann nach dem Dhamma leben und dann Yoniso Manasikara, weises erwägen. Das sind die fünf Sachen. Und so sagt der Buddha, wenn du so lebst, du wirst dann Frieden finden. Ja, du kannst sehen. Ja. Und dann sagt der Buddha, wie das die Roga, diese Krankheit gibt. Wenn du das so, das sieht dann die Paticca Samuppada erklärt. Da wieder. Ja. Paticca Samuppada bedingt Entstehung. Lehre. Und da beginnt hier, Imi roga ghanta salla, ida roga ghanta salla, aparyesa nirujjas, tastami upada niroda bhava nirodu. Wenn das sagt, wenn das so wird, erstens wird deine upadana nirodu, endgültige Loswerden von Anhaften. Wenn Anhaften nichts gibt, da gibt es keinen Bhava mehr. Dann wird nichts mehr. Werdeprozess entsteht nicht mehr. Und dann sagt der Buddha, Bhava Nirodho Jati Nirodha. Wenn der Werdeprozess nicht mehr gibt, da gibt es auch keine Geburt mehr. Jati Nirodha Jara Marana. Wenn der Jati Geburt nicht gibt, da gibt es kaum Altwerden, Tod, Soka, Yama, Kummer, Verzweiflung. Und das alles, das ist, kannst du beseitigen. Eometasa Kevalasa Dukkha Kandasa Nirodho. So wird langsam die Halal. Haupt ist Dukkha, das ist scharf und Dukkha, das ist alles weg. Ja. So wird das eigentlich Dukkha zu Ende sehen. Ja. Und das ist so vier Methoden. Das ist auch sehr, sehr einfach gesagt. Kalyanamitta, Saddhamma, Dhammanudam Patipada. Ja. Und nicht so viel zu tun eigentlich. Gute Freunde finden, gute Dhamma finden, nach der Dhamma leben. Dann wird er eigentlich am Ende des Dukkhas erleben. Wenn wir diesen drei nicht haben, müssen wir in Samsara mit Dukkha leben. Ja. Gut. Ja. Kannst du dann den letzten Satz lesen?
Nach diesen Worten sagte der Randas Kidmagandhya: Großartig, Meister Gautama, großartig, Meister Gautama. Das Dhamma ist von Meister Gautama auf eine vielfältige Weise klar gemacht worden, so als ob Umgestürztes aufgerichtet, Verborgenes enthüllt, einen Verirrten den Weg gezeigt oder in der Dunkelheit eine Lampe gehalten hätte, damit die Sehenden die Dinge erkennen können. Ich nehme Zuflucht zu Meister Gautama und zum Dhamma und zur Sangha der Bhikkhus. Ich würde gerne unter dem Erhabenen in die Hauslosigkeit ziehen. Ich würde gerne die Ordination erhalten.
Ja, das ist ja immer diesen Satz kommt, dass er so schnell alles so gut erklärt. Ja. Und dann sagt er, ich möchte eigentlich jetzt. Ich, dein Lehrer und dein Sangha. Das heißt, ich möchte ein Vasaka werden. Und angefangen, er wollte den Buddha nicht sehen. Ich habe gesagt, nein, ich will diesen Menschen nicht sehen. Ende sagte er, ich möchte den Zuflucht nehmen. So eine große Veränderung des Bewusstseins stattgefunden. Man muss so denken. So, ich meine, wir haben so schnell gelesen, aber diese Lehre ist so tief. Er könnte diesen Lehrer ganz, dieser Mensch ganz andere Richtung bringen. Und dann sagt er, ich will dann deine Zuflucht nehmen, oh Gautama. Als der, vielleicht am Vormittag oder Nachmittag wollte er nicht der Buddha sehen. Und dann sicher bis zum der Früh hat der Buddha mit ihm gesprochen. Am Ende sagt er, oh Gautama, der Erhabene, ich will nicht rausgehen. Ich möchte bei dir bleiben. Es ist so gut für mich. Das ist für mich gut. Ich werde nicht mehr. Ja. Und dann, was sagt der Buddha?
Agandhya, jemand, der früher zu einer anderen Sekte gehörte und in diesem Dhamma und dieser Disziplin in die Hauslosigkeit zu ziehen wünscht und die Ordination wünscht, hat eine Probezeit von 4 Monaten. Am Ende von 4 Monaten, wenn die Bhikkhus mit ihm zufrieden sind, geben sie ihm die Erlaubnis, in die Hauslosigkeit zu ziehen und die Ordination zum Status eines Bhikkhu. Aber ich erkenne individuelle Unterschiede in dieser Angelegenheit an. Ehrwürdiger Herr, wenn jene, die früher zu einer anderen Sekte gehörten und in diesem Dhamma und dieser Disziplin in die Hauslosigkeit zu ziehen wünschten und die Ordination wünschen, wünschen eine Probezeit von 4 Monaten haben. Und wenn am Ende von 4 Monaten die Bhikkhus mit ihnen zufrieden sind, muss sie ihnen die Erlaubnis in die Hauslosigkeit zu ziehen und die Ordination zum Status eines Bhikkhu geben, dann will ich eine Probezeit von 4 Jahren haben. Wenn die Bhikkhus am Ende von 4 Jahren mit mir zufrieden sind, mögen sie mir die Erlaubnis in die Hauslosigkeit zu ziehen und die Ordination zum Status eines Bhikkhu geben.
Ja. Das ist, der Buddha sagt, so ist eigentlich unser System ist, wenn jemand so anderer Tradition kommt. Er muss mindestens 4 Monate in Probezeit, muss er bleiben. Aber sagt der Buddha, aber es gibt auch nicht Menschen unterschiedlich. Damit gibt er eigentlich diesem Vorhaben ein bisschen locker. Das deshalb sagt, Menschen sind unterschiedlich, sagt er. Normalerweise 4 Monate muss der Probe sein, aber er sagt, oh, es gibt aber Menschen, unterschiedliche Menschen. Und dann sagt der Magandhya sagt, oh Erhabener, wenn nicht 4 Monate ist für mich nicht so lang, wenn die Mönche nicht zufrieden sind, ich kann sogar bis 4 Jahre bei dir bleiben, so angenehm ist bei dir. Und wenn die in 4 Jahren, wenn sie sagen, okay, es ist okay, und dann werde ich es dann da annehmen. Ich habe dann Geduld. Mit deiner Lehre habe ich die Geduld. Ist okay, ich bleibe. Ja. Und dann, was sagt er gesagt?
Dann erhielt der Wanderasket Magandhya die Erlaubnis, unter dem Erhabenen in die Hauslosigkeit zu ziehen. Und er erhielt die Ordination. Und bald, nicht lange nach seiner Ordination, nachdem er allein lebte, zurückgezogen, umsichtig, eifrig und entschlossen, trat der ehrwürdige Magandhya hier und jetzt durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft in das höchste Ziel des heiligen Lebens ein, für das Männer aus guter Familie zu Recht von zu Hause fort in die Hauslosigkeit ziehen. Und er verweilte darin. Er erkannte unmittelbar, Geburt ist zu Ende gebracht, das heilige Leben ist gelebt. Es ist getan, was getan werden musste. Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Und der ehrwürdige Magandhya wurde einer der Arahants.
Ja. Dann hat er dann die Mönchweihe bekommen. Er hat es alleine sitzen und meditiert. Und irgendwann hat er dann sein Ziel erreicht. Und dann Samsara beendet, Dukkha beendet. Und dann ist einer von den tausenden Arahant geworden. Ja. Und das, so ist der Magandhya, der würdige Magandhya geworden. So, das ist die Geschichte. Aber die hier besonders ist sehr wichtig, weil der Buddha die weltliche Welt nicht ablehnen. Er sagt, so ist das Sinnlose, was wir Menschen tun, was den Menschen dann nur das erklärt. Und Sinnlosigkeit der weltlichen Welt, das erklärt der Buddha. So hat er dann richtig verstanden, er hat dann seine Freude gehabt und dann ist er auch dann am Ende in die Bahn erreist. So wollen wir auch einen Buddha begegnen, mit ihm reden, irgendwann am Ende. Wir sollen auch gemeinsam irgendwann die Nibbana erreichen. Deshalb bemühen wir uns jetzt. Und so wie Magandhya das erlebt haben, werden wir auch irgendwann vor einem Buddha oder mit einem Buddha das erleben. Und das ist das schönste Erlebnis des Samsara. Ja. Gut.